Berliner Geschichten aus der Berliner Geschichte. In Ihrem History-Podcast der BZ. Herzlich willkommen zu einem neuen Blick zurück, Ihrem History-Podcast der BZ. Mein Name ist Oliver Ohmann und das Thema heute freut mich ganz besonders. Es geht um den ersten FC Union Berlin. Wir sind zu Gast, wo sonst in Köpenick. Matthias Koch, Autoren- und Journalistenkollege, herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass ihr da seid, hier im schönen Grünau.
Also wenn Sie mal jetzt zwischendurch ein paar Vogelstimmen hören, dann liegt's an deinem schönen Garten. Wie weit hast du es zur alten Försterei?
Na, es sind so 3 Kilometer, würde ich sagen, 3,5. In der Regel fahre ich mit einem Lastenfahrrad.
Okay,
nicht,
um deine Bücher noch reinzumachen?
Nicht, weil ich besonders umweltbewusst bin, sondern eigentlich, um abzunehmen möglicherweise. Und die Fotoausrüstung habe ich auch bei Spieltagen, also 3 Koffer da komplett da drin. Und ja, der Stau um die alte Försterei ist so furchtbar und dem entziehe ich mich sozusagen.
Du bist Journalist, du bist Buchautor, du bist Fotograf und du bist vor allen Dingen sehr, sehr nah am Team. Bist du auch Fan?
Ich sag mal so, wenn man in Köpenick geboren ist, kann man sich dem 1. FC Union nicht entziehen. Aber mein Herz gehört zugegebenermaßen dem FC Carl Zeiss Jena. Auch wenn ich hier im Krankenhaus Köpenick so das Licht der Welt erblickt habe. Ja. Aber das war meine erste Liebe und wird es auch bleiben. Aber Union ist schon sozusagen meine Arbeitsliebe, wo ich jeden Tag versuche, Informationen aufzuschnappen, tolle Fotos zu kriegen. Und in der Regel sehe ich auch jedes Heim- und Auswärtsspiel. Seit 2009 habe ich vielleicht von den Pflichtspielen 7 oder 8 verpasst.
Du hast viele Bücher geschrieben. Wir haben ja hier 6, 7 allein über Union, aber noch mehr Fußball.
Na, es sind 8 insgesamt, aber 6 mit Union-Fokus sozusagen.
In einem, ich habe mir eins mal rausgegriffen, weil es einfach nicht, weil ich das empfehlen will. Ich will alle empfehlen. Da kann man was über dich erfahren. Nämlich, du bist Anfang der 80er Jahre mit Kumpels über einen Zaun geklettert in der alten Försterei, weil ihr auf dem heiligen Rasen einfach mal spielen wolltet.
Genau.
Kleiner Streich.
Das war damals noch möglich, es war nicht so abgeschirmt wie heute mit Wachschutz und so weiter, ja, weil die Platzwärter mussten irgendwann auch mal nach Hause gehen und da war es schon eine große Ehre, wenn man auf dem heutigen Trainingsgelände, das damals noch der Jugend gehörte, gespielt hat. Da hatte man so, wenn der Platzwart kam, 40, 50 Sekunden Vorsprung, dann hieß es, los, macht die Beine scharf und weg. Ja. Und dann sind wir auch einmal über den Zaun ins Stadion geklettert und das war ein tolles Gefühl, dort mal zu kicken. Aber das haben wir uns auch nur einmal getraut. Und
wie nah wart ihr? Ich kann mich erinnern, als Kind konnte man in West-Berlin ziemlich nah an die Spieler rankommen. Die wohnten alle so, also Hertha-Spieler, TB-Spieler, die wohnten so rund ums Olympiastadion in irgendwelchen Hochhäusern. Konnte man Klingeln, Autogramm holen. Ging das hier auch?
Kann ich gar nicht sagen, weil ich als Zuschauer zwar seit Ende der 70er Jahre hingegangen bin, aber mich gar nicht so für den Alltag zwischen den Spielen interessiert habe. Ja. Als Journalist dann schon, da war man ja immer scharf um die Home-Story und das hat aber sehr abgenommen. Also wenn du dem Spieler mal nahe kommen willst, musst du ja den Verein fragen, der Spieler muss bereit sein. Die letzte große Home-Story habe ich gemacht bei Fabian Schönheim Mitte der 2010er Jahre. Der wohnte gar nicht weit weg hier in Grünau, von hier vielleicht 800 Meter und da durfte ich mal mit seiner damaligen Partnerin und das neugeborene Baby fotografieren auf der Couch, ja.
Ja, Union Berlin, die Eisernen, aktuell der einzige Erstligist im Fußball aus Berlin. Das war nicht immer so und es gibt viele Vergleiche mit anderen Vereinen, kommen wir nachher noch zu. Aber eins ist Union Berlin auf jeden Fall, nämlich interessant, was die Geschichte angeht. Also ich habe durch deine Bücher geschmökert, muss man machen, um sich ein bisschen vorzubereiten. Und ich dachte immer schon, die Geschichte von anderen Vereinen wäre kompliziert. Aber die Geburt von Union, das muss man wirklich sortieren. Also die einen sagen 1966, die anderen sagen sehr, sehr viel länger vorher. Wo fängt man an, wenn man...
Ja, das war auch eine Überlegung bei den Büchern. Im Prinzip, wenn man Hardcore-Unioner ist, könnte man sagen 1966 mit der Clubgründung, ja, aus dem damaligen TSC Berlin. Aber so ein Stück weit die Historie fängt durchaus 1906 an, ja, mit einem der Vorläufer von Union Oberschöneweide. Und das ist ja auch sehr prägendes Beispiel für die deutsche Teilung, ja, dass dann eben 1950 ist die Mannschaft von Oberschöneweide im Prinzip mit der Vereinsspitze komplett getürmt, ja, beziehungsweise damals waren ja die Grenzen noch passierbar, ja, man konnte also zwischen Ost- und West-Berlin ganz normal die Straßen oder S-Bahn oder U-Bahn benutzen, und dann haben die es halt gemacht, weil sie sich hier so ein bisschen eingeengt fühlten. Sie durften eigentlich nicht teilnehmen an der gesamtdeutschen Meisterschaft, die damals noch ausgespielt wurde. Union wurde also verweigert. Sie hatten noch eine Liga noch mit West-Berliner Verein, und da sind sie, glaube ich, Zweiter geworden, und sie sollten dann nicht zum Spiel nach Kiel fahren. Und da haben sie sich entschieden, das lassen wir uns nicht mehr bieten. Wir verlassen Ost-Berlin und damit auch die DDR. Man muss aber auch dazu sagen, das war auch sehr finanziell bedingt. Sie haben dann Jobs dann auch gehabt, haben die D-Mark bekommen. Ja, aber dann sind auch viele Union-Fans bis zum Mauerfall eben ins Poststadion gefahren, wo Union 06, wie es dann hieß, gespielt hat, also Tausende. Und das endete dann abrupt mit dem Mauerfall. Da hat der Verein Union 06 auch sehr viel an Unterstützung verloren. Und das führte dann auch zum Niedergang dieses Vereins.
Das Stadion war ja nicht weit von der Sektorengrenze entfernt.
Nö, man auch heute noch, wenn man da vom jetzigen Hauptbahnhof, damals noch Lehrter Stadtbahnhof, fußläufig sind es vielleicht 10 Minuten.
Ganz genau.
Und wenn ich da in diesem Stadion bin, bei Regionalligaspielen von BHK beispielsweise, die jetzt in der Oberliga spielen, dann denke ich immer, man, hier wurde Geschichte geschrieben, hier haben ja auch Spiele der deutschen Nationalmannschaft bei Olympischen Spielen stattgefunden. Adolf Hitler war sogar zu Gast, als dort gegen Norwegen das auskam mit 0-2. Das ist schon sehr geschichtsträchtig. Und die Ränge sind teilweise wieder freigemacht worden, aber hier und da also wächst da noch so Unkraut drüber. Und dann denkt man, da haben früher tausende Union-Fans gestanden.
Union 06, ich erinnere mich dran, ich habe natürlich als Kind auch gekickt für den SC Siemensstadt, da haben wir gegen Union 06 gespielt, die waren blau-weiß.
Genau, ja. Also die Vereinsfarben haben sich dann schon geändert, ja. Also daher stammt ja auch der ursprüngliche Name Schlosserjungs, ja, weil auch viele Spieler damals hier in Oberschöneweide in den Industriegebieten gearbeitet haben. Ja.
Einen Blaumann anhatten,
hab
ich aus deinem Buch.
Genau, und im Prinzip gelten sie ja immer noch als Schlosserjungs, aber das kann durchaus oder ist durchaus auch eine Erinnerung an die alten Zeiten, blau-weiße Vereinsfarben und Union Oberschöneweide.
Das ist nur wirklich, jetzt haben wir das Kapitel, die ganze Mannschaft geht nach Westen, erstmal aus sportlichen und finanziellen Gründen logisch. Das ist nur eine der wahnwitzigen Geschichten, die es gibt aus dem Verein. In der einen habe ich gefunden, wenn Bayern München heute mal wieder die Meisterschale hochreckt, die Meisterschale, wissen wir ja, stammt aus der Zeit Anfang der 60er Jahre, als die Bundesliga gegründet wurde. Vorher gewann man die Viktoria, die geflügelte Siegesgöttin. Aber auf der Meisterschale steht 1905 Union Berlin. Kannst du uns verraten, wie der Name dahin kommt?
Ja, das ist eigentlich ein Verein, den gibt's auch nicht mehr. Ja, da hat man einfach eine Abkürzung genommen und damit steht der Name schon drauf. Ich habe das so ein bisschen dargestellt. Union war schon Meister, obwohl der Verein noch gar nicht existierte. Aber das hat mit dem Verein wirklich nichts zu tun. Ja.
Da haben sie abgekürzt einfach.
Ja, genau. Das war, aber ist natürlich trotzdem eine lustige Sache. Und man war ja auch Lichtjahre entfernt von der deutschen Meisterschaft und ist es wahrscheinlich immer noch. Aber in der Saison 2023 war Union ja 7-mal Tabellenführer, ja. Und ich habe dann sogar so eine Meisterschale aus dem Kicker-Sonderheft mal mitgenommen und habe die vorne ans Tor gehangen, um einfach mal zu zeigen, theoretisch, wenn es ganz gut läuft, so Leicester City-mäßig England, dann kann es auch mal geben. Aber eigentlich ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass Union deutscher Meister wird.
Also Geburtsstunde irgendwo 1906 ist realistisch, kann man
ja, vertreten. Würde ich schon sagen, auch mit sehr viel Vorgänger- und Nachfolgevereinen und Umbenennung und bei anderen Vereinen angeschlossen. Es ist nicht so einfach und ich glaube, ich würde es jetzt auf Anhieb nicht sofort alles wieder zusammenbekommen, ja. Aber wer möchte, kann da gerne mal nachlesen. Das ist schon eine irre Geschichte, auch ein Beispiel dafür, wie sich Vereine entwickelt haben über Umbenennungen und Anschlüsse an andere Clubs.
Und Union heißt ja mehr oder weniger Zusammenschluss. Also der Name passt eigentlich irgendwie fast aufs Auge.
Manchmal stutzt man ja heute, wenn das heißt, die Union ist wieder vorn, ja, dann wird natürlich die Partei, die CDU gemeint, ja. Aber das ist auch, ja, durchaus von den Fans damals, als der Name gewählt wurde, 1966, eine klare Erinnerung an die Zeit vor 1950 und vor dem Zweiten Weltkrieg.
Am Anfang reden wir nicht über Großvereine. Da treffen sich ein paar Jungs, da gibt's, weiß ich nicht, vielleicht ein paar Dutzend Vereinsmitglieder. Mhm. Gekickt wird in kleineren Stadien, vielleicht vor 10.000 Zuschauern, kann man sich so vorstellen. Und es geht in erster Linie gegen Berliner Vereine.
Ja, da musste Union auch so ein bisschen wachsen. Also den ersten Meistertitel, den gab es dann auch erst viele, viele Jahre nach der Clubgründung. Aber 1900...
Berliner Meistertitel.
Ja, also. Genau. Mhm. 1923 hat es Union Oberschöneweide bis ins Finale um die deutsche Meisterschaft geschafft. Ja, und das war dann halt...
Vor Hertha.
Ja, gegen den Hamburger SV. Zwar auch verloren, das Finale, ja. Aber auch diese Erinnerung wird wachgehalten. Da gab es jetzt eine Ausstellung im Stadion der Alten Försterei. Und die Fans haben hier und da auch mal eine Choreo gestaltet. Ich kann mich erinnern, aus Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt haben sie an die deutsche Vizemeisterschaft 1923 erinnert. Und also auch die Jungs und Burschen, die eigentlich vielleicht nur die ganz große Zeit jetzt in der ersten Bundesliga erlebt haben, die bemühen sich auch, diese Erinnerung wachzuhalten.
Oft sind, ich weiß es aus eigener Erfahrung, Fußballhistoriker in Berlin, sage ich mal, die Leute, die sich damit beschäftigen, immer ein bisschen konzentriert auf Hertha, TB, wenn man so über 20er Jahre, Anfang 30er Jahre spricht, das ist das große Duell und so weiter, bla bla bla. Aber wenn man sich, wir reden kaum 10 Minuten miteinander und schon ist Union auch in dieser Zeit schon mittendrin. Eine Frage, die mich persönlich interessiert, wie sieht's denn eigentlich mit der Vereinsgeschichte bei Union selber aus? Haben die da ein Archiv? Haben die jemanden, der dafür verantwortlich ist? Wird das gepflegt?
Das ist eigentlich so ein Wunderpunkt. Ich poche immer wieder darauf, dass man mal so ein Vereinsmuseum schaffen könnte. Am besten natürlich in dem Forsthaus, das dem Stadion an der Alten Försterei den Namen gegeben hat. Seit ein paar Jahren gibt es da aber einen Festangestellten mit Gerald Kaper. Das ist der Vereinschronist. Archivar sollte man ihn nicht nennen, da wird er sauer. Der Archivar hört sich so abgestaubt ab, ja. Aber der Gerald Kaper, der bemüht sich und führt auch Zeitzeugeninterviews, die inzwischen auch als Video erfasst werden, damit man es den nächsten Generationen nochmal zeigen kann. Also da ist Union schon bemüht. Man muss aber auch sagen, der Trophäenschrank, der ist ja auch nicht so voll, ne? Also sie sind einmal Pokalsieger geworden, der DDR 1968. Ziemlich sensationell gegen den damaligen Meister, meinen FC Karls als Jena. Gut, dass ich da noch nicht geboren war. Und dann haben sie noch, sag ich mal, das ins Pokalfinale nochmal geschafft, 1986 der DDR und dann 2001 DFB-Pokalfinale gegen Schalke 04 als Drittligist. Dann kann man noch den Drittligameistertitel 2009 noch hervorheben, aber es fehlen die ganz großen Trophäen und somit auch Angaben im Briefkopf. Also sie können jetzt nicht wie Schalke 04 oder selbst Hertha, auch wenn es lange her ist, die beiden Meisterschaften vorzeigen, ja. Aber sie bemühen sich schon mehr als früher. Ich würde mich freuen, wenn Dirk Zingner auch irgendwann mal Räumlichkeiten zur Verfügung stellt, der Präsident von Union, für unser Museum. Aber noch sind sie dabei, das Stadion auszubauen. Und irgendwann wird es auch einen Platz dafür geben, bin mir sicher.
So, und das ging jetzt an die Adresse des Präsidiums, musste auch mal raus. Und ich wollte das eigentlich nur erzählen, weil ich habe mal über Hanne Sobeck was gemacht. Da bin ich zu Hertha getappert und habe da angeklopft, das ist schon 20 Jahre her, und dachte, was habt ihr eigentlich über euren Hanne? Und dann, ob das glaubst oder nicht, dann haben sie mir einen Schuhkarton gezeigt mit ein paar Fotos drin. Und ich dachte, bin aus allen Wolken gefallen, egal.
Ich hoffe, dass der Sohn, der jetzt leider auch verstorben ist, dass der noch was hatte für dich.
Genau. Aber Stadion an der Alten Försterei, wieder ein tolles Stichwort, hieß gar nicht immer so, hatte vorher schon mal einen anderen Namen.
Ja, Sportpark Sadowa, ja. Das war so ein bisschen angelehnt an das Gebiet um den heutigen S-Bahnhof Wohlheide, ja. Und der hieß halt Sadowa, ja, in Anlehnung an böhmische Schlachten, glaube ich, war das mal gewesen, ja, oder eine böhmische Schlacht. Und insofern, also wann genau der Name dann, eigener Sportpark Sadowa, ist ja auch in den ersten Briefköpfen, die es von Union Oberschöneweide gibt, als sie nach dem Umzug 1920 ist das so erfasst. Wann das jetzt konkret Stadion an der Alten Försterei hieß, das kann man auch ganz schwer sagen, ja, weil es einfach, das hat sich so im Volksmund eingebürgert, und wurde auch irgendwann von Zeitungen übernommen, aber das konkrete Datum, das gibt's nicht, ja, wo man sagen kann, ab jetzt, ne, jetzt wird es natürlich total gepflegt und im Prinzip wird man auch schon so ein bisschen schief angeguckt vom ganz hartnäckigen Union-Fan, wenn man nur Alte Försterei sagt, also Stadion an der Alten Försterei
und groß. Ja. Nee, ist schon klar, muss man vorsichtig sein. Also, junge Leute denken ja auch, man kann alles immer genau datieren und dann ist auch noch ein Foto gemacht worden. Das ist ja Quatsch, Sachen etablieren sich teilweise über Monate, Jahre. Weiteres Stichwort, weiterer Mythos, weiteres Geheimnis, Schlachtruf.
Ja, ist auch so ein Thema, 20er, 30er Jahre. Man darf, wie gesagt, Union Oberschöneweide auch nicht überhöhen. Da waren TB und Hertha schon bekanntere oder bessere Mannschaften zu der Zeit. Und sicherlich wird das auch in Verbindung zu bringen sein mit dem Industriegebiet, ja, Eisern. Mhm. Aber auch der Kampfgeist soll damit beschrieben sein, den jetzt zu reduzieren auf Duelle gegen TB oder Hertha, fällt mir irgendwie schwer, weil ich glaube, dass damals für TB und Hertha Union nicht der große Rivale war. Ja, mhm. Das kommt dann erst später zu bestimmten Zeiten, 90er Jahre TB und Hertha eigentlich jetzt durch die gemeinsame Zeit in der zweiten und ersten Bundesliga.
Aber so ist mit der Geschichte, die wird oft oder wird immer aus der Zukunft herausgeschrieben und dann denken, wollen, ist der Wunschvater das
Gedanken. Der Mythos ist natürlich schön und sie haben ja auch vor der Hymne so ein aus dem Union-Theaterstück so vorangestellt, wie das so beschrieben wird, dass man da eben gekämpft hat und nie aufgibt und so weiter. Das gehört schon zu Union und früher war das ja auch eher so eine, ja, in der Oberliga keine Spitzenmannschaft, ja, sondern da war man schon froh, wenn man einen Punkt geholt hat gegen die Spitzenmannschaften, ob die nun vom BFC waren, Magdeburg, Jena, Lok Leipzig, wen sollte man noch nennen, früher den FC Vorwärts Berlin, die hat man inzwischen alle überholt um Lichtjahre, ja.
Union in der Nazizeit?
Ist ein Thema, womit ich mich auch beschäftigt habe, wurde ich auch kritisiert in meinem ersten Buch 2013, dass das nur mit relativ wenig Seiten abgehandelt wurde. Aber es gibt einfach keine Unterlagen. Man muss dazu sagen, von Union Oberschöneweide ist dann auch das Vereinsarchiv ausgebrannt. Es gibt also kaum Unterlagen. Und der Club war einfach zu unbedeutend dafür, dass man da jetzt irgendwie sagen kann, derjenige war später im KZ als Theater oder so weiter. Es gibt einzelne Personen, ja, die dann schon Karriere gemacht haben im Dritten Reich. Aber auch, dass zum Beispiel jüdische Mitglieder ausgeschlossen wurden, dafür hatte Union wahrscheinlich auch zu wenige, das ist relativ wenig bekannt und Gerald Karper ist auch noch nicht bereit, der Vereinschronist da eine endgültige Meinung sich zu bilden. Er ist immer noch am Arbeiten, der Verein arbeitet das auf, ja. Mhm. Also da war natürlich bei Hertha mit dem Mannschaftsarzt Horwitz, hieß er, glaube ich, ja, viel mehr Material und Hertha stand ja auch viel mehr im Blickpunkt zu dieser Zeit.
Aber es wurde auch sehr, sehr spät erst angegangen. Ne? Das ist das Buch von, glaube ich, Daniel Körfer oder die Arbeit von Daniel Körfer.
Also man findet auch nichts, zum Beispiel bei DFB unterm Hakenkreuz ist auch nichts, nicht Union überhaupt nicht erwähnt. Ja.
Dann geht's nach dem Krieg. Nach dem Krieg ist Fußball in Berlin, wird neu aufgestellt. Das ist ein Bruch. Plötzlich heißen sie alle Spielgemeinschaft. Mhm. Also ich glaube, Hertha ist Spielgemeinschaft SG Gesundbrunnen und SG Oberschöneweide. Und dann taucht einer auf, den kennt man von Hertha. Hanne Sobeck wird auf einmal trainiert. Union.
Ja, das eigentlich habe ich auch viel später erst mitbekommen. Und zu DDR-Zeiten würde ich sagen, war jetzt, man hat sich schon beschäftigt mit Hertha als, ich war ja noch ein Teenager in den 80er Jahren. Da spielte Hanne Sobeck aber für mich jetzt auch nicht so die Rolle. Das habe ich erst nach der Wende erfahren, was das eigentlich für eine Koryphäe war. Mhm. Aber offensichtlich muss er dann auch zu seiner Anfangszeit den Gefallen gefunden haben, mal bei Union Oberschöneweide zu arbeiten, beziehungsweise dann unter anderem Namen noch, ja. Und war ja durchaus erfolgreich, ja. Ist dann aber irgendwann, das ist auch ganz schwer herauszufinden, dann Trainer, glaube ich, vom Westberliner Fußballverband geworden.
Genau.
Aber schön, dass auch so eine bedeutende Gestalt hier ein paar Fußstapfen hinterlassen hat.
Naja, und wie sich dann eben auch Vereinsgeschichten durch die Menschen, die sie prägen, kreuzen und wird auch viel zu wenig erzählt. Also du machst es, aber man sollte es viel öfter machen. Und manchmal findet man dann Gemeinsamkeiten, die dann, wo man sich drüber unterhalten kann und nicht immer nur die Sachen, die einen trennen.
Ja, aber ich glaube, das vor dem Mauerfall waren ja Hertha und Union gefühlt eins, ja. Und leider, als es dann möglich war, sich noch näher zu kommen, hat man sich so ein bisschen entfernt, ab Mitte der 90er Jahre spätestens, ja. Und gerade jetzt ist ja eine Rivalität entstanden, die früher vielleicht für Union-Fans zu Tennis Borussia oder vor allem zum BFC Dynamo gab. Und da ist Hertha für mich da eigentlich eher so ein Pseudo-Feind, sag ich mal, ja. Also weil man könnte viel mehr gemeinsam machen. Und wenn man zum Beispiel Theo Gries fragen würde, der ja für Hertha viele Tore geschossen hat, heute Scout bei Union Berlin ist, oder Carsten Heine, der Trainer war bei Union Berlin, später bei Hertha, sowohl bei den Profis als auch im Nachwuchs, der versteht das alles nicht. Und die alten Unioner sagen auch, warum ist da so eine Rivalität entstanden, hätte nicht sein müssen.
Genau, und die Vereinsgeschichten sind beide kompliziert, beide haben tolle Sachen aufzuweisen. Über die Episode, die jetzt in unserer kleinen Chronologie folgt, haben wir eigentlich schon gesprochen, die Abwanderung des ganzen Teams nach Westen, einfach um weiterspielen zu können. Wie geht's dann mit Union im Ostteil weiter? Dann ist erstmal eine ganze Weile der Name Union nicht mehr genannt.
Ja, das, also so ein bisschen leben ein paar Überreste weiter bei den Keglern. Gibt es übrigens bis heute, Union Oberschöneweide gibt es bis heute, ja. Dann Union Oberschöneweide, wo heute der Modellpark in der Wuhlheide ist, da haben die früher gespielt, ja. Also es wird doch versucht von der DDR oder von den Sportfunktionären übereifrig den Namen irgendwie verschwinden zu lassen, ja. Und der Name taucht einfach bis 1966 nicht mehr auf.
Wie war das, dass ich dich unterbreche? Gab es da Berichterstattung über dieses?
Ja, nur eigentlich in meiner geliebten Fußballwoche. Ich möchte mal sagen, seit 1999 schreibe ich für diese Blatt.
Ja.
Und da habe ich auch Artikel gefunden, wo dann Anfang der 70er Jahre, jetzt ist irgendwie das letzte Union getilgt und die letzte Union Oberschöneweide, ja. Aber zumindest 1966 mit dem Vereinsnamen war das dann wieder ein Stück weit da. Aber vorher hat Union da wirklich ein Mauerdasein, wie soll man sagen, also war für die einfach so ein Mauerblümchen-Dasein, was sie fristen mussten. Und ich glaube, wenn es noch viele Jahre gegangen wäre und der Name nicht nochmal aufgetaucht wäre, wäre das auch vorbei gewesen mussten. Ja.
Welche Teams waren die großen Teams in den 60er Jahren in der DDR? Carl Zeiss Jena?
Ja, Carl Zeiss Jena natürlich. Die haben zwei ihrer drei Meisterschaften, 63 und 68, gefeiert. Aber du hast natürlich den FC Vorwärts Berlin, der bis dahin Rekordmeister war, ja.
Den haben sie rausgeschmissen später, oder?
Na, die mussten dann Anfang der 70er Jahre, über 71, die haben festgestellt, auch wir haben jetzt hier mit Union und BFC drei Vereine in der Stadt, in Frankfurt oder da ist nichts, ziehen wir mal um, ja. Und der leider schon verstorbene Jürgen Nöllner, 30-facher DDR-Nationalspieler und mehrfacher Meister mit Vorwärts, der sagte dann, das war der Tod des FC Vorwärts Berlin und er ist da auch nicht mehr dann hingefahren. Das hat er sich nicht angetan. Also da war Union einfach eine kleine Nummer, muss man sagen, in der Stadt. Ja, der BFC noch lange nicht so groß. Der ist erst Ende der 70er Jahre zu einer Macht geworden, ja.
Magdeburg
natürlich, Europacup-Sieger 74. Du hast Lok Leipzig, die auch im Europacup-Finale 87 gestanden haben. Und Dynamo Dresden natürlich, auch erster Double-Gewinner der DDR. Die haben Union deutlich das Wasser abgelaufen. Ja. Also das muss man sagen, da war Union einfach eine Fahrstuhlmannschaft, die auch immer wieder mal abgestiegen ist in die wirklich zweite Liga, die dann auch noch, wie soll ich sagen, geschwächt wurde, indem man aus 2 5 Staffeln gemacht hat. Also ganz furchtbare Aufteilung. Dann gab es Oberliga-Aufstiegsrunden, wo Union auch neu scheitert ist, mehrfach in den 70er Jahren, bis dann Heinz Werner als Trainer kam. Ja.
Dann Gründung 1966, ich glaube im März. Das wäre dann sozusagen die zweite offizielle.
Na, 20. Januar ist ja so immer so der große Geburtstag, der bei runden Jubiläum leuchtet die alte Försterei auch mal in Pyrotechnik nachts, ja. Und das ist sozusagen das Gründungsdatum. Also in dieser Zeit wurden ja von Dezember 65 bis Januar 66 ganz die 10 Clubs, glaube ich, gegründet, alle, ja. Und aus SC Motor Jena wurde FC Carl Zeiss Jena, Empor Rostock wurde zu Hansa Rostock, Dynamo Berlin wurde zum BFC, ja. Und also da in dieser Zeit SC Magdeburg zum ersten FC Magdeburg. Also da ist ganz viel passiert in der Zeit, um das so ein bisschen zu straffen, um auch die DDR international konkurrenzfähig werden zu lassen. Es hat bedingt geklappt.
Wie sah damals die alte Försterei aus? War sie noch intakt, in Schuss?
Ja, also die alte Försterei hatte auch Bombentreffer bekommen im Zweiten Weltkrieg, ja, oder wo Flakstellungen waren. Und die wurde dann nach und nach ausgebaut, ja. Also es, so wie sie heute ist, es existiert ja ungefähr seit 2009 mit den Stehplatzrängen und 2013 kam dann die jetzige Haupttribüne dazu. Aber man sieht dann auch so Bilder, wo dann in den 60er Jahren und 70er Jahren auch die Fußballer helfen, wahrscheinlich gestellte Bilder, wie dann die Ränge aufgeschüttet werden, dass dann sozusagen auch die Welle für die vielen Stehplätze, die ja die alte Försterei bis heute ausmachen, auch entstanden sind.
Ja, manchmal gibt es so auch wieder vielleicht eine Legende, musst du mir aushelfen. Widerstandskämpfer gegen die kommunistische Diktatur im Verein, hat sich da Union irgendwie ausgezeichnet gegenüber anderen Clubs? Also, dass der BFC Dynamo ein Mielke-Verein war, wissen wir ja alle. Aber Union Berlin, wie standen die denn da? Das kann man ja auch nicht über einen Kamm scheren.
Nein. Also, der Vereinsgründer Gerald Kaper, würde ich sagen, dass Union kein Club von Widerstandskämpfern waren, aber natürlich sind Leute mit ihren grünen Parkern und langen Haaren eher zur Union gegangen als zum BFC. Ja, das war schon so. Und der Widerstand, der wird heute auch so ein bisschen legendär angedichtet, dass man eben bei Demonstrationen auch mal dann mit Union-Zeug zu sehen war oder der Schlachtruf dort ertönte. Ich glaube schon, dass man sich so ein bisschen als Kontrahent gefühlt hat, weil man eben auch nicht so bedacht wurde wie andere Clubs. Ja, die Bedingungen waren hier sowohl finanziell als auch sportlich viel schlechter. Von Union wurden in den 18er Jahren die meisten Spieler zur NVA delegiert. Ja, unter anderem so eine Legende wie Wolfgang Matthies mitten in der Saison. Und das war auch ein Grund, warum Union dann abgestiegen ist. Ja, also da hat man sich schon benachteiligt gefühlt. Da waren andere Clubs viel, viel besser aufgestellt.
Das habe ich auch in einem deiner Bücher gefunden. Deiner Artikel in der Sportzeitung oder wo auch immer. Gänge. Und dann steht da wirklich in Klammern NVA.
NVA,
und ein kleiner Club dann, wo sie dann NVA angegliedert wahrscheinlich noch kicken durften.
Ja, man muss sich mal vorstellen, als wenn heute bei Bayern München auf einmal stehen würde, keine Ahnung, Musiala ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, oder Thomas Müller mitten in seiner Blütezeit.
Ja, ja, klar.
Man musste ja vor 27 oder 26 ziehen oder 28 Jahre, weiß ich nicht genau. Bis da halt mal anderthalb Jahre raus, das wäre unvorstellbar sozusagen, ja. Also das, und das haben die schon, ich glaube, bewusst gemacht, um dann so eine Clubs auch, denen auch zu zeigen, ihr seid nur zweite Wahlclubs, ja. Mhm.
Spitzel gab es natürlich auch. Geschichten erzählst du auch von einem Spieler, dem 14 Menschen gefolgt sind, 15 Bände Stasi-Akten. Er wollte eigentlich gar nicht wissen, was am Ende darin.
Ja, wir reden von Olaf Seier, der kam vom BFC, musste den Verein auch verlassen, weil seine Schwester hat einen Ausreiseantrag gestellt, dann flog er also raus aus dem Reisekader, ja, und wenn du nicht mehr Reisekader warst, sprich nicht zu den Europacup spielen konntest, warst du auch kein Thema mehr für die Nationalmannschaft. Und so eine Spieler, die haben sie dann gerne mal abgegeben zum ersten FC Union, wobei man sagen muss, so eine Spieler wie Olaf Seier, der ist hier auch Publikumsliebling und Kapitän geworden, Ralf Stresser wurde hier zum Torschützenkönig, also sie konnten über einen zweiten Bildungsweg durchaus Karriere machen und haben dann vielleicht auch mal ein angenehmeres Drumherum erlebt. Die Union-Fans sind vielleicht noch nicht so gewesen wie heute, wo sie auch nach dem 0-4, 0-5 noch ihre Mannschaft feiern, aber sie haben auch damals ihre Mannschaft in schweren Zeiten unterstützt.
Wann hast du dein erstes Spiel gesehen von Union?
Ich bin mir nicht ganz sicher. Das muss Ende der 70er Jahre gewesen sein. Also ich kann mich noch erinnern, wie diese Kassenhäuschen passiert habe, von denen auf der Waldseite auch noch eins existiert. Ja, diese alten, ganz enge Zugänge. Mein erstes Spiel bewusst habe ich wahrgenommen, 1983, erster Spieltag gegen Jena. Oder war der zweite Spieltag vielmehr, 83, 84. Jena hat hier 3-3 gespielt, da war ich mit meinem Bruder. Meine Mutter hat mir extra noch, war ein ganz heißer Tag. Sie hatte uns aus Zeitungspapier so Hütchen gebastelt, damit wir gegen die Sonne geschützt sind. Und es war ein irres Spiel. Union führte 2-0, dann Jena 3-2 in Front. Und dann immer noch die Legende rief irgendjemand, wenn er verliert, müsste arbeiten. Jen, sagt mein Kumpel immer, der auch in der Nähe stand. Und dann hat ein Union-Spieler in der 90. Minute noch der 3-3 geschossen. Alle waren zufrieden und sind dann halbwegs glücklich nach Hause gegangen.
Die Fans hatten Fahnen, Trikots noch nicht, Tuten oder wie war das?
Ja, also Union hat ja bis heute auch immer eine sehr große, sag ich mal, Kuttenlandschaft, will ich nicht mehr sagen, aber diese Transparente oder die Zaunfahne sind bei Union bis heute sehr, im Prinzip bei vielen Ostclubs oder bei den meisten, ja, werden gern benutzt. Und sie hatten damals auch vor allem Schals, selbst gestrickt von der Oma in der Regel. Ja, selbst Doc Zingler hat ja, glaube ich, einen von seiner Oma gehabt. Und dann auch so Mützen und so weiter. Das Merchandising war ja auch schlecht entwickelt. Ja, also wenn du da mal irgendwie ein Programm bekommen hast, warst du ja schon glücklich. Und Wimpel auch ab und zu mal. Schals musstest du ja irgendwie selber machen oder selber herstellen lassen. Aber die Union-Fans hat man schon bemerkt, auch an ihrer Reisefreudigkeit und auch an diesem Schlachtruf, der eben ja einmalig war in der DDR.
Dann kommt die Wende. Nee, erst kommt der Mauerfall, dann kommt die Wende und dann kommt dieses legendäre Spiel im Olympiastadion. Eintritt 5 Mark, West oder Ost, je nachdem, was du in der Brieftasche hattest oder im Portemonnaie. Warst du da?
Nee,
siehst du,
ist für mich
ein
Wunderpunkt. Im Nachhinein möchte man bei Spielen gewesen sein, die man hätte nicht verpassen dürfen. Ich muss dazu sagen, das war, glaube ich, der 9.11. war, glaube ich, ein Donnerstag, 10.11. Ich hatte am 11.11. auch noch Geburtstag und habe mit meinem Freund für 5 Euro, nee, Entschuldigung, D-Mark, oder nee, für 5 Ost, im Zoopalast Batman gesehen, an diesem Abend, glaube ich, ja. Und das Spiel habe ich allerdings verpasst, weil ich habe eine Berufsausbildung und Abitur gemacht und der Beruf war quasi Drucker. Ich bin also gelernter Drucker, Offset-Drucker, habe diesen Job in Schöneweide beim Vordruck-Leitverlag. Das ist praktisch auf dem Gelände, das heute ein Einkaufszentrum neben der Hochbrücke, die Richtung Köpenick führt. Da war rechts unten, wenn man Richtung Köpenick fährt, eine Druckerei. Und da habe ich gearbeitet und musste an diesem Tag, hatte ich Schicht sozusagen. Ja, war da auch zugegen, hab das dann auch wahrgenommen, dass Union da 2-1 verloren hat vor sehr vielen Zuschauern. Aber da war ich weder, war ja kein Fan von Union und journalistisch war ich auch noch nicht so weit, dass mich das hätte. Heute ärgere ich mich sehr darüber, dass ich nicht da gewesen bin, ja.
Aber die Programmhefte hattest du immer schon 2 Tage vorher.
Ja, in meiner Betriebsschule, BS Rudi Arndt, das ist in der Nähe von der Janowitzbrücke, wurden die Programmhefte gedruckt. Ja, das kann man da kennen, auf der letzten Seite oder vorletzten ist im Impressum RA zu sehen für Rudi Arndt. Und da konnte ich 2 Tage vorher, habe ich immer so einen ganzen Bogen bekommen, musste mir das noch selber zurechtfalten, aber ich hatte die Hefte im Prinzip schon 2 Tage vorher. Und hab die eigentlich auch noch komplett. Also wer Bedarf hat, da habe ich auch noch ein paar doppelt aus der Zeit, der kann sich gerne melden. Ja.
Dann, also nach der Wende Union, dann geht es rauf und es geht runter, und aber es geht nie ganz rauf. Und ich kann mich erinnern, als ich anfing als Sportreporter, das war 2001 bei der BZ. Ich glaube, da war Vasiljev, kann es sein?
Genau, Georgi Vasiljev, der Bulgarier, der war Trainer.
Da war das, also hätte jetzt niemand so unbedingt damit gerechnet, dass die mal erstklassig spielen.
Ja,
ich bin nicht ganz sicher.
Nee, aber zu der Zeit war das, das war ja 2001, war ja wie so ein Schlaraffenlandjahr. Sie sind also endlich in die zweite Bundesliga aufgestiegen zum ersten Mal, nachdem ja vorher auch Anfang der 90er Jahre der Lizenzentzug dazu geführt hatte.
Wollte ich gerade sagen, die waren richtig.
Sie waren qualifiziert nach einem legendären Spiel in Mommsenstein oder Auseinandersetzung mit Zwickau und Tennis Borussia, waren 1994 im Prinzip aufgestiegen, ja. Und sind dann aber wieder verschwunden, auch unsägliche Relegationsniederlagen in Osnabrück, ja, und in Aalen mit H auch dann ein entscheidendes Spiel verloren. Da dachte man, 2000 ist alles vorbei, aber 2001 kam das Glück zurück. Aufstieg, souverän, Einzug ins Pokalfinale gegen Schalke 04, ehrenvoll 0-2 verloren. Dann bist du auch noch als Pokalfinalist, weil Schalke ja für die Champions League als Vizemeister qualifiziert war, bist du auf einmal im Europacup gewesen, ja. Und dann bin ich also mit hunderten Union-Fans nach Finnland geflogen und nach Bulgarien zu den ersten 4 von inzwischen 28 Europacup-Spielen, ja.
Und du als Journalist schreibst, die wahren Stars von Union sind die Fans.
Ja, man merkt es immer wieder. Ich sag mal, die Spieler gehen irgendwann, die Trainer, Fans, Klammer auf, und Journalisten, Klammer zu, bleiben, ja. Die halten das also auch mit ihrem Wirken, diesen Mythos am Leben, ja. Dass sie eben die Mannschaft unterstützen, dass sie auch so eine Aktion wie das Weihnachtssingen selber schaffen, das Drachenbootrennen, dass es da so Institutionen wie den Wirtschaftsrat gibt, zu dem ja auch viele Fans gehören, den eisernen Virus, die also Auswärtsfahrten organisieren. Die Ultras, die man sicherlich manchmal auch kritisch betrachten darf, haben in der Corona-Zeit geholfen, dass der Laden am Leben gehalten wird, indem sie eben da auch Transporte unterstützt haben oder Lebensmittel besorgt haben oder gespendet haben, ja. Also da ist also viel mehr als bei anderen Vereinen, habe ich das Gefühl, ja. Und klar, es gibt so eine ehrenamtlichen Helfer in jedem Club, aber bei Union sind die besonders breit gestreut.
Und nebenbei haben sie noch das Stadion mehr oder weniger aufgebaut.
Genau. 2008/09 Geld war nicht so viel vorhanden. Die Stadt konnte auch nicht so richtig helfen. Und da hat Dirk Zingler mal wieder eine seiner manchmal hemdsärmeligen Ideen umgesetzt. Da machen wir das eben selber. Und die Fans haben natürlich dann die 3 Stehplatztribünen mit eigener Hand errichtet. Klar, du musstest auch ein paar Profis dabei haben, aber die haben ihre Traversen selbst betoniert, haben das drumherum gestaltet. Da waren ja über 2000 dabei. Ich habe auch mal einen 8-Stunden-Tag da mal abgeleistet, ja. Das war schon sehr identitätsstiftend, ja. Und insofern ist es schade, dass jetzt auch diese Stehplatztraversen abgerissen werden müssen, wenn das Stadion dann auf 37.000 Zuschauer irgendwann in den nächsten Jahren ausgebaut wird.
Und ich glaube, das ist auch wirklich eine Sache, wo sich ganz Fußball-Deutschland auch irgendwie, das hat Eindruck gemacht. Oder so eine Aktion machen Eindruck. Also
im Prinzip war das sozusagen die beste Marketingaktion von Union, neben Bluten für Union, Aktion, also als sie in den 90er Jahren kein Geld hatten und über diese Aktion, über Blutspendemaßnahmen zum Beispiel, haben die Fans Blut gespendet und haben das Geld dafür auch dem Verein gegeben. War das schon, daran kann sich jeder Fußballfan erinnern, auch wenn er in Freiburg oder in Rostock lebt. Ja.
Ich denke auch, das macht den Unterschied. Also wenn man vom Unterschied spricht, ein Fanschal und Fangesänge und Verteilerkästen auf der Straße anmalen und Sticker verteilen, das können sie alle. Mhm. Also das machen die von Bayern bis St. Pauli. Aber so ein Stadion selber bauen und Blut spenden und solche Sachen, Weihnachtssingen, Wahnsinn. Also finde ich gut, finde ich sympathisch. Ich bin auch kein Fan. Aber muss man ja auch mal gut heißen.
Jetzt besteht nur die Schwierigkeit darin, nach dem Aufstieg hatte der Union 20.000 plus X Mitglieder, 2019 nach dem Bundesliga-Aufstieg. Jetzt sind es quasi 66.000, 67.000. Du kannst jetzt nicht mehr jeden mitnehmen. Viele sind enttäuscht, dass sie keine Eintrittskarten bekommen, weil eben das Stadion ist immer ausverkauft. Es gibt nur, keine Ahnung, 10.000, 500, 11.000 Dauerkarten. Dann hast du noch ein paar Sponsorenplätze. Dann hast du noch 2.000 Gästetickets, wenn alle kommen. Also bleiben pro Spieltag bloß 3.000 bis 4.000 Tickets übrig, die dann unter den Nicht-Dauerkarteninhabern und Mitgliedern verlost werden. Ja? Mhm. Also darum sollte...
Da kann Frust aufkommen. Ne?
Genau, und du musst auch diesen neuen... gibt auch welche, die kennen Union nur aus der ersten Bundesliga. Also was eigentlich ja nicht der Verein ist. Der Verein ist eher so Abstiegskampf und sowas. Mhm. Ja, und nicht Champions League und Europa League und Conference League, wo so dreimal in Folge gespielt haben. Die müssen auch dann mit diesen Tugenden, dass man die Mannschaft nicht auspfeift, dass man nicht früher nach Hause geht, das müsste ihnen erstmal eingeimpft werden.
Jetzt Griff auf deine Hollywood-Schaukel. Da liegt Union rockt die Bundesliga. Das ist dein Buch über die erste Saison, richtig?
Genau, ja.
Da hast du wirklich, du bist ja auch als Fotograf und ich glaube wirklich, niemand ist näher dran an dem Team, der nicht fürs Team spielt oder den Bus fährt. Und wirklich ein faszinierendes Buch über die erste Saison. Also ich meine, das ist ja Wahnsinn.
Ja, zumal die auch noch Corona geprägt war. Ja,
und 2019.
Das war einfach eine furchtbare Zeit. Die Fans waren ausgeschlossen. Ich hatte das Glück, Journalisten waren ja limitiert. Also es durften in der Anfangszeit 3 Fotografen zu den Spielen. Das war ein Vereinsfotograf von beiden Mannschaften, 2 Positionen weg. Und dann noch ein Journalist oder ein Fotograf, der ausgewählt wurde, und ich durfte das erste Spiel fotografieren gegen Bayern München. Das war eine ganz skurrile Situation. Die Ultras haben sich damals auch zurückgehalten, sind nicht wie viele normale Fans, die im Wald gestanden haben, weil man sollte Abstand halten und mit Masken, und nachher durften dann 2.000 kommen. Und da sage ich immer, Fußball ohne Fans funktioniert auch nicht. Man hat auch gemerkt, wenn es länger hier lang wäre, ich glaube, dann wären einige Vereine krachen gegangen und Union wäre möglicherweise dabei gewesen. Ja.
Vorne auf dem Titel steht Berlins Nummer 1. Aktuell ist es so.
Dieses Foto stammt im Prinzip von der Partie am 9. November 2019 in Mainz. Ja, da haben die eine Woche nach dem Derby-Sieg, nach dem ersten gegen Hertha BSC, Torschütze Sebastian Polter, kurz vor Schluss per Foulelfmeter, diese Fahne hochgehalten. Und im Prinzip, in der Saison war Hertha noch letztmalig vor Union platziert. Ja. Und seitdem, seit 2020, hat sich eigentlich da ein kompletter Wandel vollzogen. Mhm. Und wenn man überlegt, Hertha ist im zweiten Zweitliga-Jahr, Union im sechsten Erstliga-Jahr in Folge. Und aktuell sieht es auch nicht so aus, dass Hertha aufsteigt. Also das wird auch noch ein bisschen so bleiben.
Ich meine, Union hat Europacup gespielt. Das ist ja meine Hausnummer.
Hat Hertha ja auch. Die waren ja auch Ende der 70er Jahre so im UEFA-Cup-Halbfinale. Ja, ich glaube, gegen Roter Stern Belgrad. Ja. Aber dass Union das jetzt schafft, dreimal in Folge, das war, also ich hatte ja große Glück, oder habe das, dass ich von den 28 Spielen auch alle 28 gesehen habe also live. Die ersten als Printjournalist, und nachher habe ich auch von jedem Spiel Fotos natürlich. Und ja, Konferenz League, dachte ich so, okay, dann das ist mal eine Ausnahme. Na okay, Europa League machen wir auch ein Jahr, das ist auch ganz schön. Und dann wurde doch immer die Champions League, ja. Also im Prinzip, wir haben bei der Aufnahme jetzt den 19. September ist heute, ja. Also am 20. September morgen jetzt sich das Spiel in Madrid, ja, also bei Real Madrid. Union musste ein Pflichtspiel bei Real Madrid bestreiten, durfte ein Pflichtspiel bestreiten, und da kann man jetzt ja hier verraten, Union wollte vor einigen Jahren ein Testspiel gegen Real Madrid bestreiten, ja, und haben mal angefragt, was so die Summe ist, ja.
Bei den Königlichen.
Also hier zu Hause gegen Real Madrid, und die werden wahrscheinlich noch nicht mal mit der ersten Kapelle kommen in der Vorbereitung, ja. Aber die Zahl 350.000 Euro steht da im Raum, ja. Und da hat Union gesagt, ist zu teuer. Und ein paar Jahre später musste Real Madrid zwar nicht in die alte Försterei, aber ins Olympiastadion kommen.
Und Union hat das Geld gekriegt noch als,
genau.
als Prämie dafür. bin auch einmal für Union aufgelaufen als Maskottchen.
Das war, oha,
kann ich mal verraten. 2003 im März, ich muss es auch nachlesen, gegen Freiburg.
Also auf jeden Fall ein Zweitligaspiel.
Es war ein Zweitligaspiel und ich wollte mal sehen, Maskottchen machen. Also ist das anstrengend oder nicht? Und bei Hertha durfte ich das nicht. An Herr Tinio haben sie keinen rangelassen, aber an Ritterkeule schon. Und dann hat mir der Mensch, der betreut, gesagt, du wirst sehr schwitzen. Und dann hat er mir erklärt, was ich machen muss, so die Choreo von Ritter Eisenhardt. Und dann habe ich das gemacht, dann fing es an zu regnen. Und dann hat Ristic ein Tor geschossen, dann bin ich fast auf Platz gestürmt, hätte ich nicht gedurft und so weiter. Dann habe ich einen Schuh verloren und irgendwie mit dem Fenster gesungen. Und dann in der Halbzeit haben sie mich dann ausgetauscht. Ich war so fertig. Mhm. Also mal Hut ab für die Maskottchen-Darsteller oder Darstellerinnen heute oder wie auch immer, ein Knochenjob. Wirklich,
ja,
schlimm.
Also Ritter Eisenhardt, so hieß er jetzt zu Beginn, jetzt heißt er ja Ritter Keule. Ja,
ja, genau.
Und gestern war ich zufällig, Sportmetropole Berlin hat gestern Saisonauftakt gehabt am Olympiastadion und da waren auch alle Maskottchen da, also ja, von Alba und von Hertha natürlich und Ritter Keule. Und inzwischen weiß ich ja, wer, die dürfen ja nicht sprechen und haben auch keine Namen, aber ich weiß inzwischen, wer drinne steckt. Und der hat dann so extra Hertinho mal rangeholt für mich. Und ich glaube, der Vorteil von Hertinho ist, den ich eigentlich ja nicht so unsympathisch vom Aussehen her finde, ja, dass sein Kostüm ist auch mit so einer kleinen Kühlung versehen, also so eine Art Propeller drin, okay, ja, während bei Ritter Keule immer noch das Old School ist, also die Leute muss man schon echt, wie soll ich sagen, die sehen ja auch schlecht, durch den Mund guckt der immer so ein bisschen,
ist,
ja.
Es ist grässlich, ich sag dir, ja, das Ding ist ja maßgeschneidert gewesen, 1,90 war der Mann, der da drin steckte, mir fehlten 5 Zentimeter, also das wackelte auch alles und ich wirklich, also ja, da gibt es so ein Foto, wie ich mir dann den Kopf vom Kopf nehme sozusagen und wirklich aussah, wie als hätte ich gerade 3 Stunden im Club durchgetan.
Das ist eine gute Idee, da könnte ich mich mal als Vormann einschleusen irgendwann mal und dann mal vielleicht, da kann man ja auch im Kabinenbereich so ein bisschen, das ist eine Riesenidee mit Helmkamera.
Ja,
vielleicht
ja, mach mal.
So,
ja. Das ist eine gute Sache. Mensch, also ich muss sagen, Union wird mir immer sympathischer. Ich hoffe, es geht auch vielen Zuhörern so, denn ich bin wirklich sehr der Hoffnung, dass jetzt nicht nur Union-Fans zugehört haben, sondern auch Hertha-Fans, TB-Fans, BFC-Dynamo-Fans und noch andere Fans, vielleicht aus ganz Deutschland oder wie auch immer. Wir haben nicht über alles gesprochen, konnte man ja nicht. Dafür gibt's Bücher, dafür gibt's deine Webseite, matze-koch.de.
Nee, matzekoch.com, da kann man zumindest die Fotos meiner Agentur, sag ich mal, ich habe noch einen Mitarbeiter, Sebastian Reppold, wir beide fotografieren also regelmäßig nicht nur Union, sondern Sebastian ist häufig bei Hertha, wir machen auch Regionalliga, also ich mache Frauenfußball, weil ich finde auch der kleine Fußball, den darf man nicht vergessen, also wir waren noch beide akkreditiert für die EM, ich war in Katar, ich war in Russland als Fotograf, da komme ich schon viel rum und freue mich aber jetzt auch, dass da immer wieder mehr Unionsspieler auftauchen bei den Nationalmannschaften, ja, also ich habe also bei der EM der Leopold Querfeld, der noch nicht bei Union spielte, aber der Wechsel war schon klar, von Rapid Wien zu Union, ja, dann hast du den Josip Juranovic für Kroatien gehabt, Freddy Renault war auf der Bank bei Dänemark, Andras Schäfer für Ungarn, der zukünftige Unioner Laszlo Benes hat schon mitgespielt und dann natürlich auch die früheren Unioner, ja, sowas wie Robert Andrich, der hier auch gespielt hat, 2 Jahre von 2019 bis 2021, der jetzt mit Leverkusen Meister und Pokalsieger ist und da freut man sich, wenn die ihn auch noch erkennen und der Matze Koch ist ja immer noch da, ja, ne? Oder Nico Schlotterbeck genauso, da freut man sich und da spielt dann auch ein Stück Union noch mit und ich verfolge auch den Weg der Ex-Unioner.
Und Karlsruher Jeder, wie geht's denen?
Ja, eigentlich gar nicht so schlecht. Wenn du mich heute vor einer Woche gefragt hättest, dann würde es mir wahrscheinlich noch viel besser gehen. sie haben, also ich war jetzt im neuen Stadion jetzt 2-mal gewesen gegen Chemnitz 1-0 und sie haben gegen Leverkusen in der ersten Pokalrunde nur 0-1 verloren, haben sich sehr achtbar geschlagen, ja, und waren ungeschlagener Tabellenführer bis heute vor einer Woche, dann haben sie ausgerechnet gegen bei der VSG Altlinike verloren, ja, mit 2-4 und mussten jetzt auch am Wochenende noch die Tabellenführung abgeben, 0-1 gegen, oder zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt reden, 0-1 gegen Lok Leipzig, die sind also nur Zweiter, aber das ist auch okay, die haben ein neues Stadion, da kann sich was entwickeln, aber sie machen es auch richtig, sie haben nicht so viel Geld, setzen auf die Jugend, geben nicht so viel Kohle aus und das muss ein Regionalligist auch machen.
Matze Koch, vielen, vielen Dank fürs tolle Gespräch und ja, mal gucken, wie es weitergeht mit Union. Ich hoffe, irgendwann, ich weiß nicht, wer in Berlin die erste Meisterschaft holt. Mal gucken.
Es war gestern auch Thema, dass der regierende Bürgermeister hat da so ein bisschen neben den Olympischen Spielen 2036, 2040 auch noch den Meistertitel mal eingefordert, egal ob von Hertha oder Union, den möchte er noch erleben sozusagen. Ich glaube, das wird schwer. Wenn Union weiter in der ersten Bundesliga bleibt, dann kann da wirklich was entstehen. Sie müssen auch die Phase überstehen, wenn sie dann im Olympiastadion möglicherweise ein Jahr, anderthalb Jahre spielen, wenn die alte Försterei modernisiert wird. Sie nehmen inzwischen so viel TV-Geld ein, also es kann sich da wirklich was entwickeln, dass sie als dauerhaft da Erstligist gelten. Und man muss aber auch akzeptieren, dass das mit dem internationalen Geschäft eher die Ausnahme wird. Wobei ich als Journalist nach einem Jahr Pause, weil es schon auch anstrengend war, überall hinzufahren, Madrid und nach Neapel und am Sonntag danach nach Leverkusen als Beispiel oder sowas. Ja.
Ach, du ärmst.
Ja, das ist schon sowohl für Spieler, aber auch für Fans und Journalisten geht das auch ins Geld. Ja, also insofern ein Jahr Pause akzeptiere ich, aber nächstes Jahr so Europa League, Conference League würde ich mich schon freuen.
Alles klar. So, und dann ist ja auch bald Weihnachten und wirklich möchte ich Ihnen ganz dringend ans Herz legen, Matthias Koch von Köpenick nach Europa, die Geschichte vom 1. FC Union Berlin. Tolles Buch, Verlag Die Werkstatt. Vielen Dank. Natürlich können Sie auch alle älteren Folgen vom History-Podcast Blick zurück nachhören. Da gibt es auch eine Folge über Hertha. Jetzt gibt es endlich die Folge über Union Berlin. Und ich freue mich, wenn Sie nächsten Monat wieder einschalten und verabschiede mich mit Matze Koch. Und niemals vergessen, Eisern Union.